Ja, liebe Hörenden, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Irgendwas mit Politik, dem Podcast aus Dresden. Mir gegenüber sitzt der wundervolle Erik.
Hallo zusammen.
Und ich bin Norbert Engemeyer.
Wir nehmen heute auf am 20.12. um 14 Uhr. Wir haben gelernt, dass so Zeitstempel was Wichtiges sind, wenn man einen Podcast macht in den Zeiten, in denen wir leben, weil sich sonst manche Sachen auch schnell mal überholen. Aber ja, da wir jetzt davon ausgehen, dass ihr die Feiertage nutzt, dann diesen Podcast zu hören, dann ist er ja schon wieder ein paar Tage alt.
Ihr könnt dadurch auch gleich nachvollziehen, wie lange ich für den Schnitt gebraucht habe.
Special Service am Rande.
Es waren spannende Wochen.
War was?
Thüringen hat gewählt, einen neuen Ministerpräsidenten. Brandenburg hat gewählt, einen neuen Ministerpräsidenten. Und Sachsen?
Sachsen hat auch gewählt. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass wir nicht über die MP-Wahl verschnupft sind, sondern wirklich erkältet. Tatsächlich, drei Ministerpräsidenten, die jeweils Plan durchgegangen sind mit kleineren Abweichungen, dass man teilweise zwei Wahlgänge gebraucht hat. Aber was haben wir heute vor, Norbert? Wir gucken uns das Ganze für Sachsen an, korrekt?
Genau, lass uns über die MP-Wahlen und ein bisschen Koalitionsvertrag und was so für Sachsen jetzt wichtig ist, die nächsten 5 Jahre ansehen.
Okay, MP-Wahlen, Mittwoch 10 Uhr, wo warst du, Norbert, als der MP wiedergewählt wurde?
Ja, ich habe gearbeitet, versucht zu arbeiten und nebenbei habe ich es mir angehört und angesehen, wie im Landtag die Stimmen abgegeben wurden und vor allem auch die Debatten im Vorfeld.
Und wie ist das so? Ist das aufregend? Ich habe es tatsächlich nur im Ticker verfolgen können. Ich war nämlich auch dienstlich gebunden.
Nun, es war am Anfang so der Antrag zu den Nein-Stimmen spannend und der erste Wahlgang war auch spannend und das Ergebnis des zweiten fand ich auch überraschend.
Welcher Antrag Nein stimmt, das musst du, glaube ich, erklären.
Und zwar gab es im Vorfeld schon eine Auseinandersetzung zwischen der grünen Landtagsfraktion und dem Landtagspräsidenten oder dem Landtagspräsidium darüber, wie die Wahlscheine aussehen sollen. Das Präsidium war nämlich der Auffassung, dass es reicht, wenn es dort eine Enthaltungsoption gibt, also alle Kandidierenden als Ministerpräsidenten aufgeführt sind und eine Enthaltung. Mhm. Und die grüne Fraktion hatte ein Gutachten erstellen lassen und war der Auffassung, nein, es muss auch eine Möglichkeit geben, mit Nein zu stimmen, also allen Kandidierenden die Stimme zu verweigern.
Also wenn ich das so mit anderen Wahlen vergleiche, die man sonst so kennt, dann scheint es schon erstmal intuitiv zu sein, dass man auch Bewerber ablehnen kann. Weil ansonsten stellt sich mir schon die Frage, wenn man dann im zweiten Wahlgang wäre, also im ersten Wahlgang, das muss ich vielleicht auch nochmal kurz erläutern, da braucht der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin in Sachsen die absolute Mehrheit der Stimmen, korrekt?
Genau, der Ministerpräsident braucht die Mehrzahl aller Stimmen im ersten Wahlgang. Das heißt 61 Stimmen bei 120 Landtagsabgeordneten.
Und die hat er auch, ich sag mal, relativ erwartungsgemäß nicht bekommen. Das hätte mich zumindest überrascht.
Ja.
Also sind wir auch in Sachsen in einen zweiten Wahlgang eingetreten und dann...
Genau, vielleicht noch mal ganz kurz zum ersten Wahlgang. Also die CDU und SPD qua Koalitionsvertrag bringen 50 Stimmen mit. Er hätte sozusagen weitere 11 Stimmen gebraucht aus BSW, Linke, Grüne, wem auch immer, um die Mehrheit zu erlangen. Und das hat er nicht geschafft. Er hatte nur 55 Stimmen.
55 immerhin quasi. Also es hat jemand noch schon im ersten Wahlgang mitgestimmt aus der Opposition.
Ja.
Ich meine, eigentlich ist es ja die Aufgabe des Ministerpräsidenten bzw. der Parteien und Fraktionen, die ihn stellen wollen, genau diese Mehrheit zu organisieren. Und wenn die nicht existiert, tatsächlich faktisch nicht existiert.
Genau, und wir haben ja in Thüringen gesehen, dass der dort jetzt gewählte Ministerpräsident sogar von der CDU sogar bereit war zu sagen, okay, wir machen ein Agreement mit der Linken trotz Unvereinbarkeitsbeschluss und sich dadurch so quasi Duldung vereinbart hat. Und Kretschmer hatte das scheinbar nicht nötig, ist nicht auf Themenforderungen eingegangen, hat auch keine Art Duldungsvereinbarung getroffen. Er hat nur sozusagen so einseitig gesagt, kommen wir später beim Koalitionsvertrag noch dazu. Ich mache so einen Konsultationsmechanismus und stimmt auch für mich.
Genau, aber das ist ein ganz spannender Punkt, weil das sehen wir ja dann gleich, wie ist die Wahl ausgegangen. Und wir haben es schon vorweggenommen, natürlich wurde der Ministerpräsident gewählt und die Stimmen kamen ja auch irgendwo her.
Und da sind wir beim zweiten Wahlgang und dort, da war ich tatsächlich überrascht, hat Kretschmer nämlich 69 Stimmen bekommen.
Ja, das hat mich auch überrascht, weil also der erste Wahlgang scheint tatsächlich ein noch, wie ich es auch erwartet hätte, quasi politisches, da musst du dich hier schon noch strecken, um eine Mehrheit zu bekommen, gewesen zu sein aus dem Parlament und im zweiten dann aber tatsächlich auch die absolute Mehrheit.
Genau, eine üppige Mehrheit. 69 Ja-Stimmen. Nein-Stimmen gab es ja nicht. Es gab auch keine ungültig abgegebenen Stimmen.
Da dann noch ein paar Enthaltungen dabei, ne?
Genau, 11 Enthaltungen und dann 39 Stimmen für den kandidierenden Berger. Die AfD ganz offensichtlich es nochmal versucht.
Kämmerich-Manöver.
Sie haben das Kämmerich-Manöver nochmal probiert. Sie sind allerdings gescheitert. Also A, an den üppigen Ja-Stimmen für Kretschmer, die, so wurde es nachher erklärt auch, vermutlich zum Großteil vom BSW und von der Linken kamen. Die grüne Fraktion hat sich wohl enthalten, aber es haben sich auch von den Linken und BSW müssen sich noch einzelne enthalten haben. Also mindestens 4.
Also so, es ist natürlich eine geheime Wahl, wir wissen es jetzt nicht abschließend, aber so die Pressestatements im Nachgang, dass man wohl hier doch auch aus der Linken den Ministerpräsidenten unterstützt hat und trägt.
Ja.
Und da sind wir bei dem Punkt von vorhin, was du meintest. Woher kommt das? Also vertraglich fixiert, öffentlich ist nicht. Scheinbar wäre jetzt die Mutmaßung, muss es ja Gespräche gegeben haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ohne abgelaufen ist.
Die Linke hat auch relativ offen kommuniziert, dass sie das sozusagen als so einen Vertrauensvorschuss sieht.
Mhm. Spannend.
Und das sind ganz neue Töne. Wir erinnern uns die letzten 5 Jahre, wie schnell auch die Linke dabei war mit Kritik, dass SPD und auch Grüne letztlich die CDU-Politik mittragen. Und jetzt macht es die Linke ganz ohne einen Preis.
Ganz ohne einen Preis. Andererseits kann ich es ein wenig verstehen aus Sicht der Linken. Die Linke hat den quasi Unvereinbarkeitsbeschluss nach wie vor unionsseitig vor der Brust. Signalisiert jetzt hier, wir tragen euren Ministerpräsidenten mit und dazu kommen wir ja gleich noch, müssen vermutlich auch regelmäßig jetzt einbezogen werden in die Gesetzesfindung und das ist natürlich erstmal strategisch nachvollziehbar, dann bringt man sich ins Gespräch, signalisiert, mit uns kann man reden und arbeiten und euer blöder Unvereinbarkeitsbeschluss, überlegt doch nochmal, ob er den nicht irgendwie doch anders fasst irgendwie.
Ja, also spannend sicher. Wir werden sehen, wie viele Gesetze, Haushalte und andere Beschlüsse des Landtags dann eine linke, grüne oder eine BSW-Handschrift tragen. Die CDU war zumindest bemüht, an dem Tag klarzumachen, dass Einflüsse der AfD auch über diesen Konsultationsmechanismus, über den wir noch reden müssen, es nicht geben soll.
Ja, ist auch im Koalitionsvertrag tatsächlich in einer Zeile so formuliert.
Ja, vielleicht noch eine wichtige Bemerkung. Jetzt im zweiten Wahlgang Berger mit 39 Stimmen und nur eine Stimme für Herrn Orban. Wir können also festhalten, in Sachsen ein AfD-Ministerpräsident, eine Stimme von 120, mehr ist nicht drin für die AfD.
Mehr ist nicht drin, das glaube ich auch. Aber es ist natürlich schon eine putzige Stimme. Wer hat da denn nicht aufgepasst, was er kreuzen sollte?
Ja, irgendwer hat den Kämmerich-Move verpasst und hat einfach für Orban gestimmt. Vielleicht er selbst.
Vielleicht auszusehen er selbst.
Vielleicht hat er es nicht übers Herz gebracht, nicht sich selbst zu wählen.
Gewissensentscheidung, so ist das. Okay, die Konsequenz war dann also, ist jetzt also ein gewählter Ministerpräsident, der dann auch natürlich sein neues Kabinett sofort ins Amt gesetzt hat. Ministerinnen und Minister sind dann seit gestern im Amt und...
Ja, wie läuft das denn, wenn plötzlich so ein Haus einen neuen Minister hat?
Ich habe es in 2 Häusern erlebt, dass tatsächlich der alte Minister nochmal einlädt, ein Schlussstatement abgeht oder beziehungsweise verabschiedet wird und dem neuen Minister dann die Geschäfte überträgt, symbolisch und auch faktisch natürlich, weil der neue Minister übernimmt dann und sagt auch noch ein paar Worte und dann ist im Prinzip erstmal die Show vorbei und die Ministerien müssen sich dann natürlich jetzt in den folgenden Wochen finden, wie sie ihre Arbeit, also gerade in der Hausleitung dann die Arbeit wieder weiterführen und wieder aufnehmen. Die Fachebene tangiert das natürlich, ne? Inhaltlich ist das ganz wichtig, was da passiert, aber erstmal vom normalen Arbeiten interessiert das dann weniger.
Ja, und hat sich denn die Ministerienstruktur da jetzt groß geändert? Stehen Veränderungen ins Land?
Also in der Tat hat sich einiges verändert, zumindest was die ministeriellen Zuschnitte angeht. Logischerweise muss sich schon dadurch etwas verändern, dass ein Koalitionspartner weniger in der Koalition ist. Deswegen gibt es quasi die zwei grünen Häuser dann logischerweise auch nicht mehr. Die sind einfach zur CDU gegangen, so rein bilanziell erstmal. Also alles, die SPD hat keine weiteren Ressorts bekommen, das muss man festhalten. Die haben weiterhin zwei Häuser. Allerdings hat sich hier der Zuschnitt geändert ein bisschen im Detail. Das Wirtschaftsministerium ist bisher Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hatte, gibt den Verkehrsbereich komplett ab und bekommt dafür Energie- und Klimaschutz. Also ist im Prinzip eine Abteilung weg, eine neue kommt dazu. Und dieser Verkehrsbereich findet sich jetzt im neuen Infrastruktur- und Landesentwicklungsministerium wieder. Das ist das Folgeministerium vom bisherigen Regionalentwicklungsministerium und Regionalentwicklung und Bauen. Also sprich ein breiter aufgestelltes Infrastrukturhaus, wie der Name schon sagt.
Dass der Ministerienzuschnitt jetzt Übergang in den Koalitionsvertrag. Bevor wir vielleicht in die einzelnen Sachen einsteigen, das Spannende ist, nun hat CDU und SPD 50 Stimmen. Wie gedenken sie denn jetzt zu einer Mehrheit im Landtag, also da brauchen noch 11 Stimmen, zu kommen bei den einzelnen Themen?
Ja, du hast es vorhin schon gesagt, beziehungsweise wir haben es bei der MP-Wahl schon gesehen. Im Grunde gibt es jetzt keine Mehrheit erstmal für diese Regierung. Und auch hier kurze Werbung wieder für Valentins Podcast, der dazu auch ein paar interessante Gedanken in den letzten Folgen immer wieder gebracht hat. Wir haben eine Minderheitsregierung, das heißt eben nicht genügend Stimmen.
Ja,
das
er heißt, hatte da eine lustige Bezeichnung verwendet, die Mikroko.
Die Mikroko, genau.
Die Mikroko statt die GroKo.
Sehr schönes, genau. Sehr, sehr schöne Abkürzung, sollten wir uns merken.
Ja, das ist unter diesem schönen Terminus Konsultationsmechanismus findet sich das dann im Koalitionsvertrag. Und dort steht drin, um erfolgreich regieren zu können, müssen verlässliche Mehrheiten für die jeweiligen Vorhaben gefunden werden. Und dazu will die Staatsregierung frühzeitig und fortwährend scheinbar allen im Sächsischen Landtag Gelegenheit geben, ihre Position zu artikulieren.
Ja. So. Spannenderweise, ich meine, das ist ja das tatsächlich parlamentarische Verfahren, was da jetzt erstmal nur skizziert ist. Es wird angedeutet, es soll einen neuen Mechanismus geben, also der abseits des eigentlichen parlamentarischen Verfahrens ist. Aber ehrlicherweise müsste man sagen, das normale parlamentarische Verfahren beinhaltet genau das.
Normalerweise, die Staatsregierung macht einen Vorschlag, eine Vorlage, ein Gesetzesvorhaben.
Genau.
Dann wird es beraten und dann werden Änderungen abgestimmt. Ja, und fertig.
Es gibt die Ausschussberatung auch zwischendurch für die Sacharbeit. Da werden Änderungen auch diskutiert und dann geht es wieder ins Plenum und wird beschlossen oder beziehungsweise geändert oder nicht beschlossen.
So, und jetzt haben wir quasi eine informelle Vorberatung, bevor es die Vorlage erstellt wurde oder bevor das Gesetzesvorhaben erstellt wird. Also so klingt es jedenfalls, in der sozusagen noch bevor die Staatsregierung es offiziell vorschlägt im Landtag, alle nochmal Stellung beziehen können. Vielleicht macht man auch noch gleich informelle Ausschüsse. Wie wäre es damit?
Informelle Ausschüsse, alles informell vorgeklüngelt und dann durchlaufen lassen, smooth, durchs parlamentarische Verfahren. Ich glaube, so ein bisschen stellt man sich das schon so vor.
Gibt es in informellen Beratungen eigentlich Sitzungsgeld? Die Armen.
Ich glaube nicht. Also was es gibt, was dann auch in diesem Kapitel, das ja heißt Zusammenarbeit der Koalitionsparteien, mit skizziert ist. Es gibt ja immer so Arbeitskreise in der Koalition und ich stelle mir jetzt schon so vor, dass es dann irgendwie auch Arbeitskreise außerhalb der Koalition geben müsste. Und das sind alles quasi mehr oder weniger für die Abgeordneten freiwillige Veranstaltungen. Da kann man hingehen oder nicht. Man sollte vielleicht, wenn man irgendwie inhaltlich mitarbeiten will. Aber genau, ist nicht Teil der Jobbeschreibung, sage ich mal so.
Und das wird natürlich spannend, also eben auch spannend, weil die Frage ist, geht es dann ein bisschen zu wie auf dem Bazar? Es gibt einen Vorschlag und alle dürfen, ich sag mal, ihren Preis nennen, damit sie dem zustimmen würden. Ja. Vielleicht auch aus anderen Themengebieten, die ihnen wichtig sind, dass man dann sozusagen so Themen miteinander verbindet. Oder ich sag mal, die Staatsregierung kann natürlich, sobald sie genug gefunden hat, die ihrem Vorschlag zustimmen, auch einfach damit tatsächlich im Verfahren weitergeben.
Genau. Und dann ist die spannende Konstellation ja jetzt tatsächlich die Mehrheitsfähigkeit, die sich ja eigentlich nur aus drei Konstellationen speist. Das eine ist das BSW-Bündnis, also der quasi Brombeere in der Umsetzung dann. Also es zeigt sich ja, dass man offensichtlich nicht überall so sehr einer Meinung war, dass man das in eine Koalition gießen wollte. Also wäre jetzt mein Umkehrschluss, wird man auch vielleicht nicht immer zu einer Beschlussfähigkeit finden. vielleicht auch doch, aber...
Also das wäre für BSW auch ein seltsamer Zug gewesen,
ja.
Zu sagen, ach nee, Minister... und genau, sozusagen tatsächlichen Einfluss auf nicht. Exekutive Handlungen möchten wir nicht. Wir stimmen aber jetzt schon alles zu, was ihr macht. Das wird schon gut.
Das halte ich für sehr unwahrscheinlich tatsächlich. Da wird es wahrscheinlich auch wieder Signale aus Berlin geben, wie man so schön sagt. Die zweite Konstellation wäre eben das Grün-Links-Bündnis.
Genau, die Stimmen von der Linken und den Grünen, die würden auch reichen, rein rechnerisch, zusammen mit CDU und SPD.
Der dritte Fall wäre natürlich grundsätzlich das Rechtsbündnis mit der AfD. Allerdings ist das in dem Koalitionsvertrag schon tatsächlich explizit ausgeschlossen. Zwar mit dem schönen Satz:
Eine Zusammenarbeit oder eine Suche nach parlamentarischen Mehrheiten mit der AfD als gesichert rechtsextrem eingestufter Partei wird es durch die neue Regierung und die Koalitionsfraktionen nicht geben.
Sehr schön. Und im Prinzip haben wir diese Unsicherheit jetzt schon in der MP-Wahl gesehen. Und dieser Situation muss man sich jetzt im Prinzip dauerhaft stellen und schauen, wen kriegt man motiviert. Und ich würde jetzt erstmal behaupten, dass das auch, wie gesagt, keine einzelnen Abgeordneten sein werden. Also das wäre ja vielleicht so die romantische Vorstellung. Man spricht mit allen gemeinsam und dann schaut man und die das gut finden, stimmen dann schon zu. Es wird schon eine Fraktionstreue geben, erstmal grundsätzlich. Zumindest ja, bei den etablierten Parteien vielleicht.
Aber ich sag mal, gerade der zweite Wahlgang lässt daran halt auch ein bisschen Zweifel hochkommen. Also immerhin hatte...
Ja, das stimmt.
4 Enthaltungen gab es scheinbar auch aus den Fraktionen Die Linke und BSW. Das heißt, auch diese beiden Fraktionen haben da, also wenigstens eine von beiden, nicht einheitlich abgestimmt.
Da hast du recht, ja.
Und das wird sich natürlich zeigen, weil in der Regel sind die Abstimmungen über Gesetzesvorhaben ja eben nicht geheim.
Das stimmt.
Und dadurch sind natürlich auch, ich sag mal, Fraktionszwänge manchmal da ein bisschen aktiver. Aber das fand ich auch noch einen spannenden Satz im Koalitionsvertrag. Auf den hattest du mich ja vorhin hingewiesen. Daher wird vereinbart, dass es keine Enthaltung bei inhaltlichen Abstimmungen gibt. Die freie Gewissensentscheidung der einzelnen Abgeordneten bleibt hiervon unberührt.
Ja, sehr, sehr spannend. Habe ich mich auch gefragt, was soll das denn? Und ich glaube, es ist schlicht, um zufälligen Mehrheiten vorzubeugen, mindestens im Ausschuss beispielsweise, reicht ja, meine ich, die einfache Mehrheit um Ausschussempfehlungen. Da ist da noch nichts beschlossen, aber dann steht da schon mal eine Ausschussempfehlung irgendwo drin, ja, um die zu erhalten für Anträge oder sonst was. Und wenn man dann natürlich sich enthält, aus Versehen der falschen Sache enthält, dann hat das plötzlich eine Mehrheit.
Ja, aber
dann ist es beschlossen.
Wie ist das denn? Also für mich, jetzt so als Philosoph, sieht das erstmal nach einem Widerspruch aus. Also es wird vereinbart, es gibt keine Enthaltung. Und im nächsten Satz steht, aber die freie Gewissensentscheidung ist davon unberührt. Also was steht denn jetzt hier?
Ich glaube, die freie Gewissensentscheidung ist immer unberührt, weil das quasi rechtlich unvereinbar wäre mit dem freien Mandat, das ja jeder einzelne Abgeordnete, jeder einzelne bekleidet.
Genau, das wäre so, wie wir Philosophen sagen, das eine Horn des Dilemmas. Also das heißt, hier wurde zwar was vereinbart, aber das ist eigentlich nicht die Schrift auf dem Papier wert, oder doch?
Naja, im Grunde ist sie das doch so lange, wie eben die beschworene Fraktionstreue und damit eben auch Koalitionstreue funktioniert. Und wir haben es in der Vergangenheit schon, glaube ich, in jedem Parlament gesehen, dass einfach einzelne Abgeordnete dann teilweise nicht mit der Koalition stimmen und das damit einfach auch begründen, um den Punkt klar zu machen, das ist meine freie Gewissensentscheidung, hier anders abzustimmen. Dafür ist man gewählt, dass man das darf in jedem Fall. Und natürlich wird immer daran gearbeitet, vorher trotzdem einen Konsens in der Wahlentscheidung von jedem Antrag, von jedem Gesetz herzustellen in der Koalition.
Also die Fraktionen versuchen nach innen und die Koalition nach innen natürlich erstmal sozusagen eine Linie zu finden, die alle zustimmen können. Wenn das nicht gelingt, gibt es dann einzelne Abweichler und wenn jemand sehr häufig als Abweichler dasteht, dann wird er vermutlich nicht mehr in Ausschüsse entsandt oder hat so sanfte Sanktionsmechanismen zu erwarten. Im schlimmsten Fall verlässt dann manchmal auch mal der eine oder andere eine Fraktion und macht als freier Abgeordneter oder in einer anderen Fraktion weiter.
Genau, und begründet das eben auch mit der freien Gewissensentscheidung und dem freien Mandat. Das ist ganz spannend, dieser Satz stand auch im letzten Koalitionsvertrag drin, das habe ich nochmal geguckt. Mhm. Das mit der Enthaltung, tatsächlich nicht. Also das ist jetzt eine neue Regelung.
Ja, Haushalt, das wird spannend. Also auch weil der Koalitionsvertrag, naja, ist kurz vor Weihnachten entstanden. Das liest man an mancher Stelle auch so ein bisschen raus. Sehr, sehr viele Wünsche, Ziele und mögliche Vorhaben.
Gute Hoffnungen.
Und gute Hoffnungen. Vorsätze fürs neue Jahr finden sich auch einige.
Das stimmt.
Aber wir werden sehen, was davon Realität wird. So, wollen wir vielleicht zumindest so einen kleinen Blick in den Koalitionsvertrag werfen und so ein paar einzelne Punkte rausgreifen, weil alle 110 Seiten werden wir heute vielleicht nicht schaffen.
Vielleicht, Norbert, wenn es passt, lass uns doch mal schauen, ob wir Feedback kriegen, welche Themen nochmal gesondert interessant sind. Also schreibt uns gerne eine Mail oder eine Nachricht und sagt uns das. Dann können wir neue Folgen dazu machen und dann uns auch nochmal versierte Gäste einladen.
Ja, zumindest für einen Themenbereich können wir auch nochmal Valentins Podcast Zwischenrufe empfehlen. Der hat sich nämlich mit der Innenpolitik des Koalitionsvertrags schon auseinandergesetzt.
Genau, da hat er schon mal kurz drüber geschaut. Aber dann lass uns doch heute zwei Themen angucken. Vielleicht fangen wir mit dem Energie- und Klimaschutzbereich an. Der liegt uns ja immer ein bisschen näher. Da sind wir ein bisschen näher dran. Und dann hast du noch ein Thema. Was?
Lass uns noch Bildung ansehen.
Yes, da kennst du dich ja auch ganz gut aus. Sehr gut.
Ja, machst du den Aufschlag? Was verspricht uns denn die MikroKo in Sachen Klimaschutz?
In Sachen Klimaschutz. Das ist schön, dass du das jetzt angefragt hast und nicht Energie- und Klimaschutz, weil das... Die Antwort ist differenziert tatsächlich. Also erstmal festzuhalten, das Kapitel Energie gibt es. Es ist Teil des Infrastrukturkapitels, spannenderweise. Jetzt kann man sich fragen, warum nicht Teil des Wirtschaftskapitels, wenn es ein Wirtschafts- und Energiehaus gibt. Aber das könnte jetzt irgendwie mit dem Prozess der Koalitionsverhandlungen zusammenhängen und ob man da vielleicht irgendwann mal geplant hat, doch die Energie im Infrastrukturministerium zu halten. Man weiß es nicht. Nehmen wir jetzt einfach so zur Kenntnis. Es gibt ein Energiekapitel, das ist ein paar Seiten lang. Da stehen viele interessante Sachen drin und mal in einem Satz gesagt steht da drin, wir setzen die gute Arbeit der letzten 5 Jahre fort.
Wie? Ich dachte, welchen Ministerpräsidenten haben wir gerade nochmal? Wurde nicht derjenige jetzt gerade gewählt, der versprochen hat, er will die Energiewende gänzlich neu anfangen, neu aufsetzen? Ich weiß gar nicht, wie sein Duktus da war.
Ich kann dir das ganz genau sagen. Also wir müssen die Energiewende neu denken. Wir brauchen ein Expertengremium, das das alles nochmal neu berechnet und uns dann mal sagt, wie das geht. Habe ich gesucht, diese Textstelle habe ich nicht gefunden. Genauso wenig habe ich gefunden, die Kommission zur Standortsuche von Atomkraftwerken oder zur Kreislaufwirtschaft von Atomkraftwerken. Gewinnung, Verbrennung, also Energieerzeugung und Entsorgung, alles lokal zu regeln, wäre doch mal ein Ansatz, oder?
Tja, nein, die Begeisterung auf meinem Gesicht schläft ein. Ja, also weil man muss ja sagen, also auch mit der AfD-Fraktion im Landtag gibt es ja sozusagen tatsächlich politische Kräfte, die das für einen machbaren und einen sinnvollen Weg halten, in Sachsen wieder neue Atomkraftwerke zu bauen.
Ja, findet sich nicht mal im Ansatz, also auch nicht die Tür offen oder sonst wie, würde ich jetzt mal sagen. Es finden sich, wie gesagt, ganz viel wenig sehr Konkretes, aber viel so, wie man sich gerade aufgestellt hat, ist es eigentlich ganz gut. Die Themen, die man gerade verfolgt, Ausbau der erneuerbaren Energien, Netzausbau, kommunale Wärmeplanung, Wasserstoffhochlauf und einige mehr werden alle erwähnt und positiv gewürdigt.
Ja.
Aber
und was würdest du sagen? Also wie ambitioniert ist das? Also wir haben ja jetzt einzelne Bundesländer, da gibt es sowas wie, keine Ahnung, kein Verwaltungsgebäude wird mehr gebaut ohne eine PV-Anlage, überdachen unsere Parkplätze mit PV, Booster für die Windkraft.
Ja.
Wie sieht es da aus?
Naja, das schlägt jetzt so ein bisschen den Bogen zu deiner eigentlichen Frage, nämlich was steht denn im Bereich Klimaschutz drin? Und wenn man das liest, darf man jetzt auf gar keinen Fall erwarten, dass hier was sehr Progressives oder eine zu grüne Handschrift ist. Also wie gesagt, es sind so ein paar Punkte, wo ich gesagt habe, ach, schau an, da hat dann offensichtlich mindestens die SPD, also würde ich der SPD jetzt mal zuschreiben, einige Sachen schon an Formulierungen reingebracht, die ich jetzt so nicht erwartet hätte. Aber in Summe ist es jetzt nichts, ja, nichts sehr Progressives, nichts Weltbewegendes. Und das kommt eben ganz klar auch raus, wenn man nach dem Wort Klimaschutz sucht. Wenn man das tut, kommt man immerhin auf 7 Treffer. Daran, da drin ist jedoch schon die Überschrift und das, die Ministeriumsbezeichnung inkludiert. Also sprich, im ganzen Koalitionsvertrag ist es tatsächlich nicht sehr präsent. Es gibt ein Kapitel, ja, beziehungsweise ein Unterkapitel, wo das ein wenig erwähnt wird, aber da geht es eigentlich nur um den natürlichen Klimaschutz. Und dann gibt es einen Absatz, der die Klimaschutzziele in der Wirtschaft adressiert. Die kann ich auch mal kurz vorlesen. Die Klimaschutzziele erfordern einen tiefgreifenden Wandel der Wirtschaft. Wir stellen uns diesen Herausforderungen. Den Umbau werden wir insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen begleiten. Unser Ziel: Dekarbonisierung ohne Deindustrialisierung. Sachsen hat beispielsweise beste Voraussetzungen, Wasserstoffland zu werden und damit auch einen Vorsprung gegenüber anderen Ländern zu schaffen. So, das ist der Klimaschutzabsatz im Wirtschaftskapitel. Und auch wenn der jetzt nicht schlecht ist, dieser Absatz, ist er natürlich inhaltlich ausbaufähig. Und es zeigt einfach, der Fokus liegt hier absolut nicht in diesem Bereich. Das muss man einfach konsternieren. Auch wenn, und also das habe ich tatsächlich als positiv schon empfunden, hatten wir ja vorhin, das Ministerium heißt weiterhin, also hat im Namen Energie und Klimaschutz die Abteilung auch weiterhin, aber der Schwerpunkt lässt sich jetzt hier nicht rauslesen.
Ja, also auch was eine Zielvorgabe, wann Sachsen klimaneutral sein soll oder dergleichen, sucht man vergebens, da
ja, man beruft
wie
sich da.
Wie ist die aktuelle gesetzliche, der Status quo im Freistaat?
Gesetzlich gilt das Bundesklimaschutzgesetz, weil es kein Landesklimaschutzgesetz gibt, was auch nur ambitionierter sein könnte oder darüber hinausgehend, aber eben nicht die, also nicht schwächer als das Bundesklimaschutzgesetz. Da steht Klimaneutralität 2045 drin und das Energie- und Klimaprogramm Sachsens, das referenziert im Prinzip auch auf die gültige Gesetzeslage im Bund, hat da jetzt keine extra Ziele. Was ja. Es hat, sind schon Ausbauziele, die sind aber bei näherem Betrachten auch nicht ambitionierter als das EEG quasi. Mhm. Also Ausbauziele für erneuerbare Energien.
Genau. Ich verlinke euch in den Shownotes auch mal eine Übersicht, wie so die Bundesländer in ihren Klimazielen so sind und was vielleicht auch in Sachsen in den Koalitionsvertrag hätte stehen können.
Um das abzurunden und zu bekräftigen, solche Punkte wie Klimaschutzgesetz oder wirklich konkrete Maßnahmen in dem Bereich sucht man vergebens. Und auch, was ich vorhin, glaube ich, schon gesagt habe, man kann schon interpretieren, dass es jetzt auch in der Energiepolitik einen stärkeren Wirtschaftsfokus gibt. Okay, das vielleicht dazu, zu diesem Teil.
Nee, noch nicht. Müssen wir ja noch diskutieren. Und zwar, ich glaube, Robert Habeck hat sich eingeschlichen in die Koalitionsverhandlungen.
Das ist natürlich immer wahrscheinlich, dass er irgendwo mit falschem Schnauzbart sitzt. Aber
hast du die Zeile 707 gelesen? Wir unterstützen marktwirtschaftliche Instrumente zur CO2-Reduktion und damit verbundenen sozialen Ausgleich, in Klammern, Klimageld.
Ah ja, sehr schön. Das ist sehr, sehr spannend, weil das haben wir tatsächlich nicht im Podcast damals groß besprochen. Da gab es ja auch mal so ein CDU-Papier auf Bundesebene. Und selbst da stand das irgendwie so ein bisschen drin. Und es ist wirklich eine verpasste Chance aus grüner Sicht gewesen, sich diesem Klimageld mehr zu widmen in der laufenden Koalition oder jetzt Gestorbenen, weil jetzt versuchen es alle anderen auf ihre Fahne zu schreiben. Und diese Idee ist ja tatsächlich nicht neu. Die gibt es ja schon, seit es die CO2-Bepreisung gibt ungefähr. In aller Kürze quasi irgendeinen Mechanismus sich auszudenken, um die ganzen CO2-Abgaben und oder besser gesagt Einnahmen, die der Staat dadurch generiert, wieder an die Bürgerinnen und Bürger, in Klammern auch an die Wirtschaft, beispielsweise durch Förderungen und so, aber irgendwie wieder zurückzugeben.
Ja, und irgendwie auch sozusagen dadurch den sozialen Ausgleich ein bisschen zu schaffen. Ja, hat mich überrascht, dass es das hier reingeschafft hat.
Spannend. Aber wie du es schon sagst, oder auch gerade aus meinen Ausführungen, es ist ein Bundesthema, man kann das höchstens sächsisch unterstützen, es macht jetzt keinerlei.
Eine Bundesratsinitiative.
Vielleicht eine machen sächsische. Wir eine Bundesratsinitiative, das würde mich doch freuen.
Ja, aber ja, das ist auch einer von durchaus einigen Punkten, wo der Koalitionsvertrag auch zur Bundespolitik, ich sag mal, kommentiert oder bewertet, wo er eigentlich wenig Einflussmöglichkeiten
hat. Ja, das soll erstmal reichen zu dem Bereich. Jetzt nochmal, Bildung ist ja eines der tatsächlich echten Landesthemen.
Ja, wenig Kompetenzen beim Bund. Da gibt es ein bisschen extra Geld, so Startchancenprogramm und anderes. Und die Kommunen haben die Hoheit über die Häuser und die Infrastruktur Schule. Aber alles andere eigentlich Regelungsbereich des Landes.
Und was regeln wir denn da Schönes? Vielleicht erstmal, wer ist denn Minister jetzt? Ist das noch der Herr Piwarz?
Nee, der Herr Piwarz kümmert sich jetzt um die Finanzen, weil der Herr Vorjohann nicht mehr da ist. Jetzt nicht mehr da sein soll.
Bin ich mir nicht sicher, ob das so toll fürs Finanzministerium. Egal, kommentieren wir das nicht.
Ja, wer macht Bildung? Ja, Bildung habe ich gehört. Konrad Clemens? Ist das denn?
Das ist ganz spannend. Konrad Clemens war jetzt lange Zeit in Berlin in der sächsischen Landesvertretung Chef, bevor er dann im Laufe dieses Jahres oder Ende letzten Jahres irgendwann tatsächlich Chef der Staatskanzlei geworden. Und Chef der Staatskanzlei war bis jetzt nicht mehr tatsächlich im Ministerrang. Und jetzt hat man offensichtlich eine inhaltliche Aufgabe für ihn gefunden. Aber jetzt, das hängt ja immer von Inhalten ab, Personen. Worum geht's denn eigentlich? Was hat er denn zu tun jetzt?
Ja, wir haben ja in Sachsen und auch in den anderen Bundesländern so ein paar Probleme, die auch den Landtagswahlkampf einfach bestimmt haben. Zum Beispiel Lehrkräftemangel oder marode Schulgebäude zum Teil. Und da hat man sich jetzt sozusagen natürlich Impulse erwartet von dem Papier. Und man muss sagen, das war im Prinzip schon in den Wahlprogrammen ein bisschen absehbar. Es gibt große Schnittstellen zwischen den, sag ich mal, demokratischen Parteien. Und insofern ist auch der Koalitionsvertrag vergleichsweise gut und auch relativ stringent. Mit so ein paar, naja, muss man sich mal genauer angucken, was da kommt.
Okay.
Also vielleicht mal ein Beispiel, also Lehrkräftebedarf. Da hatten mehrere Parteien vorgeschlagen, auch die Grünen, dass man sich zum Beispiel die Anerkennung von Bildungsabschlüssen einfach anguckt, damit LehrerInnen mit Migrationshintergrund auch leichter sozusagen hier in Sachsen LehrerIn werden kann. Das steht jetzt im Koalitionsvertrag. Die CDU, da bin ich sehr gespannt. Ich bin ja in der Philosophie hier an der TU Dresden auch in der LehrerInnenbildung mit drin. Und da steht jetzt im Koalitionsvertrag aus dem Wahlprogramm der CDU übernommen der Punkt, dass OberschülerInnen nach ihrem Abschluss irgendwie einen Weg gebahnt werden soll, um das Lehramt für Oberschulen einzuschlagen.
Okay.
Und das ist genau genommen überraschend, weil der Standardweg ist ja allgemeine Hochschulreife, also ein Abitur oder, ich sag mal, einen gleichwertigen Bildungsabschluss. Da gibt es sozusagen noch ein paar andere Wege, um das Lehramtsstudium anzufangen. Aber direkt nach dem Abschluss an der Oberschule, das gab es bisher nicht. Und da ist natürlich auch, ich sag mal, durchaus eine gewisse Lücke, die man erstmal schließen muss. Aber mehr Durchlässigkeit kann man sich mal angucken, was dabei rumkommt.
Das klingt ja fast schon progressiv.
Auch, ich mache mal die positiven Sachen.
Ja.
Zunächst, positiv überrascht, auch Gemeinschaftsschule. Da hat sich die SPD offensichtlich durchgesetzt. Wir erinnern uns, in der Kenia-Koalition konnten wir die CDU gerade so, oder ließ sich die CDU gerade so dazu bewegen, eine Gemeinschaftsschule ab fünfzügigen Schulen zuzulassen. Mhm. Jetzt im Koalitionsvertrag werden dreizügige Gemeinschaftsschulen sollen ermöglicht werden. Und das eröffnet halt vor allem im ländlichen Raum auch das Modell Gemeinschaftsschule, weil dort in der Regel eben die Schulen nicht ganz so groß, eben nicht fünfzügig mitunter sind. Und auch im städtischen Bereich sind dann sehr viel mehr Schulhäuser einfach geeignet, um auch eine Gemeinschaftsschule zu beherbergen. Wenn das im Schulgesetz irgendwann Realität wird, das ist auch ein guter Schritt voran, wenn es Realität wird. Und naja, und dann mache ich vielleicht gleich einen Punkt, der nicht so toll ist. Der Koalitionsvertrag will mehr Bemühungen in Sachen Digitalisierung der Schulen. Er bleibt aber in der alten Logik stehen und stellt es einfach nur als Forderung an den Bund, dafür Geld zu geben. Wir haben das ja in der letzten Legislatur erlebt, dass sozusagen Forderungen von Bundesländern und dem Bund da aufeinander prallten und die Länder nach wie vor eigentlich sagen, naja, ist so unsere Aufgabe, aber bezahlen soll es bitte doch der Bund. Genau, da gab es ja eigentlich auch positive Nachrichten aus dem Bildungsministerium, das Cem Özdemir ja jetzt übernommen hatte nach dem Ampel-Aus, weil dort sich mit den Ländern zumindest erstmal geeinigt wurde, dass der Bund tatsächlich jetzt auch nochmal einen sehr großen Teil der Finanzierung übernimmt, also nicht nur hälftig irgendwie vom Digitalpakt 2, sondern eben mehr. Aber Der Koalitionsvertrag sagt halt auch nicht, dass Sachsen jetzt sozusagen viel eigenes Geld in die Hand nimmt, sondern vermutlich wird Sachsen auch wieder viel eigene Maßnahmen einfach anrechnen auf diesen Digitalpakt 2. Und das heißt, es wird auch da nicht viel vorangehen. So, dann spannend war ja auch der Kita-Bereich durchaus. Wir erinnern uns, die SPD hat sehr breit Werbung dafür gemacht, Kitas generell kostenlos zu machen. Mhm. Also alle Kita-Jahre für alle Eltern kostenfrei. Und in Dresden haben wir ja gerade die Diskussion um den Haushalt, dass die Elternbeträge auf das Maximum sogar erhöht werden sollten. Da wäre das vielleicht für viele attraktiv gewesen. Der Koalitionsvertrag bleibt ja jetzt sozusagen so auf dem Konsensminimum der demokratischen Parteien. Also auch bei den Grünen stand halt das kostenlose Vorschuljahr. Mhm. Also ein kostenloses, aber auch verpflichtendes.
Verpflichtend, ja. Das habe ich auch gehört.
Vorschuljahr für Kitas. Das kostet den Freistaat auch durchaus Geld, dass er den Kommunen auch wirklich zur Verfügung stellen muss. Mhm. Aber es hat halt auch so ein bisschen eben die Perspektive, dass gerade frühzeitig auch erkannt wird, wo Kinder vielleicht sozusagen in ihrer Entwicklung noch mehr Unterstützung brauchen, um dann in der Schule richtig durchstarten zu können und nicht im ersten Schuljahr sozusagen ganz viel aufholen zu müssen, was vielleicht in der Kita-Zeit verpasst wurde.
Ja, das ist spannend. Also das bin ich auch gespannt, wie das umgesetzt wird tatsächlich, wie sich das ausgestaltet. Aber nochmal zurück zur quasi Finanzierung, also kostenlose Kita insgesamt. Na, das klingt immer super für jeden, der Kinder hat, weil ist ja Ersparnis. Ich denke mir dann mal, also erstens muss es natürlich finanziert werden, also und auch der sächsische Haushalt ist jetzt nicht viel anders als in Bund oder Stadt. Einfach nicht so einfach zuzumachen am Ende, und das sind dann schon einige Summen, die da zustande kommen. Und es fehlt immer in meinen Augen trotzdem wieder so ein bisschen die soziale Erwägung da drin, weil ist es eigentlich die Frage, in welchen Einkommensstufen ist es wirklich angemessen, kostenlosen Kita-Platz anzubieten?
Richtig, das ist halt die klassische sozialpolitische Frage. Macht man es für alle kostenlos, also ja, auch sozusagen für jene, die sich den Kita-Platz sehr gut und auch sehr wohl selbst leisten können? Oder versucht man sozusagen zielgerichteter jene eben zu fördern, die wirklich wenig Geld haben? Und da ist ja auch, die Grünen hatten ja so darauf gedrängt, dass das man das auch ein bisschen landeseinheitlicher macht, wie das ist sozusagen mit einem Bonus fürs zweite Kind und vielleicht Beitragsfreiheit fürs dritte Kind, wie wir es in Dresden hier haben. Aber ja, jetzt haben sie sich zumindest auf dieses kostenfreie, aber verpflichtende Vorschuljahr geeinigt. Wir werden sehen, wann das kommt. Aktuell war ja hier in Dresden auch wieder eher Kita-Schließungen. Ja, Probleme.
Das ist schon noch eine Kapazitätsfrage, ne? Das könnte man sich, müsste man sich im Detail mal angucken. Okay, aber nicht heute.
Ja, also so richtig Kontrast zur Wirklichkeit habe ich empfunden, als ich folgenden Satz gelesen habe. Die Schulsozialarbeit wollen wir gemeinsam mit den Kommunen schrittweise weiter ausbauen. Ziel ist, dass jede Schule profitiert und multiprofessionell arbeiten kann.
Yay, war da nicht was?
War da nicht was? Hatten wir nicht irgendwie eine Folge mit Problemen in der Schulsozialarbeit?
Man kann mich nicht erinnern. Das ist
wahrscheinlich viel zu lang her. Ja, kurzer Recap. Es ging darum, dass der Freistaat seine Fördermittel für die Schulsozialarbeit deutlich reduziert hat, die Stadt selber wenig Geld dafür hat und dass deswegen jetzt ganz viel Schulsozialarbeit eingestellt werden soll. Das in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben, ohne dahinter zu schreiben, mit konkreten Zahlen und woraus das finanziert wird und wie schnell das kommt. Ja. Da bin ich gespannt, wie das altert in den nächsten Monaten.
Das zeigt aber wieder, das Wesen des Koalitionsvertrages ist immer erstmal den Punkt einzufangen. Dafür finde ich es schon mal gut, ne? Dann steht es jetzt da. Dann kann jetzt niemand sagen, nee, Schule, Sozialarbeit ist uns doch gar nicht wichtig. Steht ja im Koalitionsvertrag jetzt immerhin. Aber tatsächlich so konkret, wie du es gerade skizziert hast, dass man noch sagt, woher kommt das Geld und wie viel, ist sehr selten in so einem Dokument. Und
ja, aber man könnte ja zumindest so Zwischenziele
setzen. Aber es erscheint eben ein bisschen zynisch, diese Formulierung vor dem Hintergrund der realen Situation. Weiter ausbauen klingt wie, okay, sollten wir vielleicht erstmal das abbauen lassen.
Ja, genau. Also da bin ich wirklich drüber gestolpert. Und ich sag mal, zwei Zeilen weiter wird auch dieses Startchancenprogramm nochmal, dass es weiter umgesetzt wird, benannt. Also da geht es um, dass die Schulen ein eigenes Budget kriegen, dass sie selbst verwalten können, ein bisschen mehr Eigenständigkeit der Schulen. Auf der anderen Seite so eine Säule, um die Lernumgebung zu verbessern. Da gibt es jedes Jahr 1 Milliarde Bundesmittel. Und der Freistaat hat gesagt, wir brauchen da gar nichts mehr dazugeben. Normalerweise ist es so 50-50 Kofinanzierung, weil wir tun doch schon so viel und das können wir uns alles anrechnen lassen und ändern einfach gar nichts und machen weiter wie bisher.
Okay.
Ja, ansonsten gab es auch ein paar Sachen, die nicht überrascht haben, die jetzt nicht so positiv sind. Also die CDU hat ja auch schon im Wahlkampf so ganz klar gemacht, dass es kein Rütteln an Kopfnoten oder Benotungen an Schulen geben wird. Das steht jetzt auch im Koalitionsvertrag. Man will ein bisschen die Stundentafeln flexibilisieren und Lehrpläne überarbeiten. Naja, das ist aber auch so ungefähr und eigentlich ja auch etwas, wo die Politik sich meist auch gut beraten ist, nicht ganz so sehr einzumischen und nur Rahmenbedingungen zu setzen und das tatsächlich den Pädagoginnen zu überlassen.
Ja, ist ja auch ein Standardprozess, sage ich mal, ne? Dass das eigentlich mehr oder weniger dauerhaft gemacht wird. Okay, spannend. Noch wichtige Punkte im Bildungsbereich?
Ja, also vielleicht noch ein weniger schöner Punkt. Es bleibt auch bei dem exklusiven sächsischen Schulsystem. Das heißt, was das System der Förderschulen angeht, ist keine Verbesserung in Sicht. Es wird zwar gesagt, dass man Inklusion an den Allgemeinbildenden und an den Regelschulen fördern will, aber auf diese Weise wird man da vermutlich keinen Durchbruch erreichen und es wird weiter sozusagen dabei bleiben, dass viele SchülerInnen an Förderschulen landen, selbst wenn wir jetzt letztlich alle wissen, dass das ihre Bildungschancen und auch ihre Chancen im weiteren beruflichen Werdegang deutlich schmälert. Das war eher eine Enttäuschung. Da hat sich die SPD scheinbar nicht durchsetzen können gegen die CDU.
Okay.
Aber braucht ja alles im Landtag Mehrheiten. Naja, wer weiß, wer das was, da was zur Abstimmung hebt.
Genau. Naja, es ist tatsächlich schwierig dahingehend, dass man natürlich eine Mehrheit für die eigene Sache braucht, aber auch die Mehrheit einer Opposition jetzt nicht wahrscheinlich ist, weil es...
Richtig, und was die AfD vom Thema Inklusion hält, das ist uns allen bekannt.
Sie ist schon aus inhaltlichen Gründen unwahrscheinlich und aus vielen anderen Gründen eigentlich auch, diese Zusammenarbeit. Okay, dann würde ich sagen, Norbert, das waren doch jetzt schon mal zwei super spannende Punkte und wahrscheinlich beide nicht ausschöpfend erörtert, aber trotzdem guten Überblick, denke ich. Hoffe ich. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann stellt sie gerne. Und wie gesagt, ansonsten die herzliche Einladung, Vorschläge zu machen, was wir uns noch im Detail angucken sollen. Wir haben jetzt schon gesehen, die Zeit rast dahin, wenn man so in dieses Detail geht. Heute eine längere Folge mit mehreren Themen und Überblick. Vielleicht machen wir wieder normal lange Folgen, dann mit Fokus auf einzelne Themen das nächste Mal.
Ja, ansonsten empfehlt uns gerne weiter und schaltet wieder ein, wenn es heißt irgendwas mit Politik.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.